Sie hören Radio Prag International, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Dobrý den und herzlich willkommen zur heutigen Sendung. Am Mikrofon begrüße Martina Schneibergova. Heute haben für Sie die Folgenthemen vorbereitet. In Tschechien wird es deutlich weniger Beschleunigungsgebiete für den Ausbau erneuerbarer Energien geben, als vom vergangenen Kabinett vorgesehen war. Die Spitzenkrüppelei hat im Erzgebirge eine rund 500-jährige Tradition. Eine Ausstellung zum Thema wird auf Schloss in Teplice gezeigt. Das Phänomen der Wochenendhäuser entstand hierzulande in den 1920er Jahren. Es gibt Datschen, die aus architektonischer Sicht besonders wertvoll sind. Mehr verraten wir heute im Kultursalon. Bleiben Sie dran, so ist das Neueste aus Tschechien mit Till Janzer.
Die Nachrichten.
Das Defizit des tschechischen Staatshaushalts soll im kommenden Jahr deutlich unter 400 Milliarden Kronen liegen. Umgerechnet sind das 16,5 Milliarden Euro. Dies sagte Premier Andrej Babiš am Dienstag vor ersten Gesprächen mit Finanzministerin Alena Schillerová über den Etat für 2027. In diesem Jahr plant die Regierung mit einem Defizit von umgerechnet 12,8 Milliarden Euro. Wie der Regierungschef weiter betonte, erwarte er von den Ministern, dass sie sparen und die Betriebskosten in ihren Ressorts senken. Zugleich will Babiš im Haushalt für kommendes Jahr Investitionen vor allem im Gesundheitssektor verankert sehen. Die Polizei hat laut einem Bericht des öffentlich-rechtlichen tschechischen Rundfunks die Ermittlungen gegen den Regierungspolitiker Filip Turek wegen umstrittener Social-Media-Beiträge eingestellt. Die Entscheidung der Ermittler ist allerdings noch nicht rechtskräftig. Sie müsse noch von der Staatsanwaltschaft bestätigt werden, hieß es. Journalisten der Tageszeitung Denik N. hatten im vergangenen Jahr auf mehrere Dutzend rassistische und sexistische Beiträge sowie Hasskommentare von Turek auf seinen Social-Media-Profilen aus früheren Jahren hingewiesen. Filip Turek ist Ehrenvorsitzender der Autofahrerpartei Motoriste Sobie. Sein Amt als Regierungsbeauftragter für den Green Deal und die Klimapolitik lässt er derzeit ruhen, weil die tschechische Polizei gegen ihn wegen eines Autounfalls ermittelt. Die Verwaltung des Nationalparks im tschechischen Riesengebirge hat die Besucher dazu aufgerufen, Zündquellen für mögliche Brände in der Natur sofort zu melden. In den nächsten Tagen werde die Brandgefahr im höchsten tschechischen Gebirge weiter ansteigen, sagte ein Sprecher der Nationalverwaltung. Die Meteorologen haben für die zweite Hälfte der Woche eine Hitzewelle in Tschechien angekündigt, mit Temperaturen von bis zu 40 Grad am Donnerstag und Freitag. Die Stadt Žatec in Nordwestböhmen will ein ehemaliges Armeegebäude zu einem multifunktionalen Objekt umbauen. Dort sollen Wohnungen, ein Kino und ein Café entstehen, sagte Bürgermeister Radim Leibl am Dienstag der Presseagentur CTK. Die Stadt hat seinen Worten nach für das Vorhaben eine Subventionssumme von umgerechnet gut 4 Millionen Euro erhalten. Die Gesamtkosten für den Umbau liegen bei 5,4 Millionen Euro. Das Gebäude, das im erweiterten Stadtzentrum steht, wurde bereits 2003 von der tschechischen Armee aufgegeben und steht seitdem leer. Die Tschechische Botanische Gesellschaft hat am Dienstag den Preisträger für die Entdeckung des Jahres verkündet. Es handelt sich um den Fund eines Vorkommens des stark gefährdeten Rosmarin-Seidelbasts im Bezirk Třebíč auf der böhmisch-mährischen Höhe. Die Ökologen Ludjek Čech und Josef Komárek von der Agentur für Natur- und Landschaftsschutz hätten die Pflanzen entdeckt, als sie auf der Suche nach der großen Kuhschelle waren. Der Rosmarin-Seidelbast ist bisher an rund 20 Standorten in Tschechien nachgewiesen. Das Vorkommen am südöstlichen Zipfel der böhmisch-mährischen Höhe soll nun ein spezielles Schutzprogramm erhalten. Und zum Schluss noch die Wetteraussichten. Am Mittwoch ist es in Tschechien meist heiter bis sonnig. Die Tageshöchsttemperaturen liegen bei 29 bis 34 Grad. Im Nordosten des Landes ist es nicht ganz so heiß, bei Maxima bis 27 Grad.
Danke, Till, für die Nachrichten. In Tschechien soll es deutlich weniger sogenannte Beschleunigungsgebiete für den Ausbau der erneuerbaren Energien geben als bisher geplant. Die Begründung der Regierung lautet, die hiesige Landschaft sei für die Gewinnung von Wind- und Sonnenenergie nicht gut geeignet. Experten halten dagegen. Daniel Honigmann berichtet.
Vereinfachte Genehmigungsprozesse und eine zügige Errichtung von Windkraft- und Photovoltaikanlagen. Das sind die Merkmale von sogenannten Beschleunigungsgebieten, die den Ausbau der Energiegewinnung aus erneuerbaren Quellen in Europa vorantreiben sollen. Tschechiens Premier Andrej Babiš und sein Kabinett haben am Montag nun die Lokalisierung solcher Zonen beschlossen. Demnach werden die Beschleunigungsgebiete hierzulande eine Gesamtfläche von 297 Quadratkilometern einnehmen. Das sind nur etwa 11% dessen, was die Vorgängerregierung von Petr Fiala wollte. Ihre Pläne hatten eine Gesamtfläche von knapp 2700 Quadratkilometern vorgesehen. Und so sagte Karel Havlíček, Minister für Industrie und Handel, am Montag dann auch: Man habe eine minimalistische Variante ausgehandelt, so Havlíček, mit Rücksicht auf die Forderungen der Bürger sowie der Gemeinden und Kreise. Von den einst geplanten 110 Beschleunigungsgebieten werden demnach nur 61 umgesetzt und Windräder werden nur auf 49 von ihnen erlaubt sein. Zur Einrichtung solcher Zonen ist Tschechien durch eine EU-Richtlinie verpflichtet. Diese hat eine stärkere Energieselbstständigkeit der einzelnen Mitgliedsländer zum Ziel und sagt dafür entsprechende Fördergelder zu. Warum die Prager Regierung die Richtlinie nur in einem möglichst kleinen Umfang umsetzen will, begründete Havlíček so.
Wir wissen seit langem, dass Tschechien keinen idealen Raum dafür bietet. Es gibt hier kein Meer und die Bedingungen sind nicht gut für die Errichtung von Windrädern. Darum waren wir unzufrieden mit dem, was die vorherige Regierung dazu vorbereitet hatte. Es waren damals rein grüne Überlegungen und der Wunsch war Vater des Gedankens.
Dem widerspricht Stjepan Chalupa von der Kammer für erneuerbare Energiequellen. In den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks argumentierte er.
Einer Studie der Tschechischen Akademie der Wissenschaften zufolge besteht hierzulande das Potenzial, bis zu einem Drittel des derzeitigen Strombedarfs durch Erneuerbare abzudecken. Dass zu wenig Wind weht, kann man also nicht wirklich gelten lassen. Außerdem können die modernen Technologien die Quellen schon sehr effektiv nutzen. Und das auch an Orten ohne starkes Windaufkommen.
Gerade der Einsatz leistungsstarker Anlagen würde nun aber durch den Regierungsbeschluss beschränkt, kritisiert Chalupa.
Die effektivsten Windräder, die die meiste Energie erzeugen, sind zwischen 260 und 280 Meter hoch. Jetzt soll es in den Zonen aber verschiedene Höhenlimits geben, deren Maximum bei 250 Metern liegt.
Das Thema der Beschleunigungsgebiete hat die jetzige Regierung laut Havlíček seit ihrem ersten Amtstag beschäftigt. Kabinettsvertreter mussten sich bei Informationsveranstaltungen stundenlang mit den kritischen Anmerkungen der Bevölkerung auseinandersetzen und das Ministerium für Regionalentwicklung hatte Tausende von Eingaben zu bearbeiten. Der jetzt verabschiedete Plan heiße jedoch immer noch nicht, dass in den vorgesehenen Zonen dann auch Windräder und Solaranlagen gebaut würden, betonte Havlíček am Montag unermüdlich. Die anliegenden Gemeinden würden ihre aktive Rolle im Baugenehmigungsverfahren behalten. Gebaut würden die Anlagen nur dort, wo es auch eine Einigung gäbe, so der Minister. Der Tschechische Verband für moderne Energie weist wiederum darauf hin, dass die Errichtung von Photovoltaik- und Windkraftanlagen nicht auf Beschleunigungsgebiete beschränkt sei. Ein zügiger Ausbau der Erneuerbaren sei im ganzen Land nötig, teilt die Vereinigung in einer Presseerklärung mit.
Daniela Honigmann war das mit einem Bericht über die Entscheidung des Kabinetts, die Flächen der sogenannten Beschleunigungsgebiete stark zu reduzieren, die für den Ausbau der erneuerbaren Energien bestimmt sind. Spitzen wurden im Erzgebirge bereits im 16. Jahrhundert kreiert. Geklöpperte sowie genähte Spitzen stehen im Fokus einer neuen Ausstellung im Regionalmuseum in Teplice. Mehr erfahren Sie im folgenden Beitrag. Das Thema der Ausstellung im Schloss von Teplice ist die Geschichte des jahrhundertealten Handwerks, das sowohl die Vertreibung der deutschsprachigen Bevölkerung als auch das Aufkommen der Textilgroßproduktion überlebt hat. Dank geschickter Spitzenklöpplerinnen und Näherinnen wird die Tradition der aufwendigen Textilhandwerkstechniken im Erzgebirge aufrechterhalten. In der Schau werden Produkte von 7 Menschen gezeigt. Zu ihnen gehört Helena Svatkova. Mit dem Spitzenklöppeln beschäftigt sie sich 30 Jahre lang. Sie macht auf Exponate aufmerksam, die von ihr stammen.
Ich habe diese Schwalben geklöppelt. Der Hut aus Spitze ist nicht nur ein Exponat, sondern ich trage ihn auch. Die Spitze muss vorher jedoch gestärkt werden. Ich würde der Spitze wünschen, dass sie weiterhin möglichst schön und beliebt ist und vor allem, dass sie weiter lebt.
Jana Schönhöferová klöppelt Schmuck. Sie trägt ihn auch selbst, wie beispielsweise ihre Ohrringe aus Spitze. Die Spitzenklöpplerin erklärte in den Inlandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Die Technik ist seit 200 Jahren dieselbe. Das Material ändert sich jedoch. Ich habe mit Leinen und Baumwollzwirn begonnen. Heute arbeiten wir überwiegend mit Effektivzwirn. Aber die Baumwolle mag ich sehr. Für den Schmuck nutze ich beispielsweise auch Perlen. Sie stärken den Effekt und wecken Interesse.
Und nicht nur das. Perlen beschweren die Spitze, denn der Schmuck wiegt sonst fast nichts. 6 Frauen präsentieren ihre zarten Kunststücke aus Spitze im Museum. In 2 Ausstellungssälen werden zudem Werke von Jaroslav Brášil gezeigt. Der Künstler, Glasmacher, Spitzenklöppler und Pädagoge verbindet das traditionelle Handwerk mit bildender Kunst. Die Schau findet anlässlich seines 80. Geburtstags statt. Kuratorin Alena Hubáčková merkt an, dass Brášil sogar den Flachs selbst züchten würde, aus dem er die Fäden spinnt.
Er bewahrt die Tradition gewissenhaft. Jede der vorgestellten Persönlichkeiten ist auch Lektorin oder Lektor. Wichtig ist, dass sie alle das Handwerk an die nächsten Generationen weitergeben.
Die Ausstellung soll die Bemühungen unterstützen, die Spitzenherstellung im Erzgebirge als ein anerkanntes Handwerk in die Liste des immateriellen Kulturerbes des Kreises Aussig einzutragen. Die Ausstellung mit dem Titel 7 Persönlichkeiten der erzgebirgischen Spitzenklöpperei ist im Regionalmuseum in Teplice bis zum 30. August dieses Jahres zu sehen. Das Museum ist von Dienstag bis Freitag von 13 bis 18 Uhr und am Samstag und Sonntag von 10 bis 12 Uhr sowie von 13 bis 18 Uhr geöffnet. Das Museum hat seinen Sitz im Schloss von Teplice. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland. Was machen Tschechen am ehesten am Wochenende? Sie fahren auf eine Chata, ein Häuschen im Grünen. Entweder haben sie selbst eines oder sie sind bei jemand anderen zu Besuch. Gerade zu kommunistischen Zeiten war dies eine Möglichkeit, dem grauen Alltag zu entfliehen. Doch das Phänomen selbst entstand bereits in der Zwischenkriegszeit und hat mit dem zunehmenden Wohlstand breiter Schichten zu tun. Ein bisher eher wenig beachteter Aspekt der Datschen ist der architektonische. Genau darauf konzentriert sich aber eine aktuelle Ausstellung im Prager Kunstgewerbemuseum. Tilly Hanser weiß mehr.
Das Phänomen des Häuschens im Grün, das im Tschechischen als Chata bezeichnet wird, kam hierzulande in den 1920er Jahren auf. Zunächst war es die Bewegung der Trams, die sich einfache Hütten in den Wäldern bauten. In den 1930er Jahren schwappte dann aber auch über die Tschechoslowakei die Welle der Sommerfrischler, weil sich nun die Mittelklasse oder obere Mittelklasse ein Sommerhäuschen leisten konnte. So entstanden rund um Prag, aber auch anderswo im Land, ganze Kolonien solcher Bauten. Ihre Architektur sei eng verbunden gewesen mit der aufkommenden Moderne und neuen Materialien sowie neuen Methoden beim Bau von Häusern, sagt Adam Stiech. Er ist einer der Kuratoren der Prager Ausstellung »Das Wochenendhaus – Ein Phänomen in der Welt der Architektur«. Im Interview für Radio Prag International führt er aus.
In unserer Ausstellung im Kunstgewerbemuseum zeigen wir Wochenendhäuser aus Spitzenarchitektur. Das heißt, dass die jeweilige Chata von einem professionellen Architekten entworfen wurde. Dies betrifft natürlich ein Minimum im Vergleich zu der großen Zahl der Häuschen im Grünen, die sich die Menschen nach eigenen Vorstellungen gebaut haben, vielleicht anhand einer Broschüre oder einer Bauanleitung für solche Gebäude. Die selbst entworfene Chata interessiert uns in der Ausstellung aber nicht so sehr. Sie ist bereits mehr ein soziologisches oder gesellschaftliches Phänomen und kein architektonisches. Wir haben uns aus der Unzahl von Häuschen nur die Schmuckstücke herausgegriffen, mit denen sich professionelle Architekten beschäftigt haben.
Allerdings würden auch einige Selbstbauanleitungen von angesehenen Architekten stammen, gesteht Stiech. Und diese seien bereits ab den 1930er Jahren veröffentlicht worden.
Die Architekten tam vlastně dávali na ty stránky těch příruček.
Die Architekten schilderten in den Anleitungen sehr einfache Entwürfe für das Aussehen der Häuschen. Wenn man sich all die Kolonien gegen mit Wochenendhäuschen anschaut, haben die Bauten durchaus eine gewisse Charakteristik. Das sind etwa das Pultdach, die steinerne Grundmauer, eine Veranda, ein Fensterband und etwa eine Verglasung.
Veranda, nějaké pásové okno, nějaké prosklení a podobně.
Aber auch unter den Wochenendhäuschen aus eigenen Entwürfen der Besitzer gibt es wohl sehr gelungene. Eine der architektonischen Perlen entstand 1972 ganz im Nordosten der heutigen Tschechischen Republik und weiter der Kurator.
Sie hat den Spitznamen UFO, was auf ihre runde Form anspielt, und sie schaut auch wirklich wie eine fliegende Untertasse aus. Der Ingenieur Lev Nickel hat sie in den Beskin für sich selbst gebaut. Er hatte sowohl die Expo 1958 in Brüssel besucht, als auch die Expo in Montreal in den 1960er Jahren. Und da er von der Experimentarchitektur dort so verzaubert war, entwarf er ein wirklich sehr futuristisches Wochenendhaus. Dabei war er selbst kein Architekt, sondern Ingenieur.
War velmi futuristická. On sám nebyl architekt, byl to inženýr.
Seit dem Tod von Lev Nickel im Jahr 1992 ist das UFO in den Beskiden jedoch mehr und mehr verfallen. Obwohl vor einigen Jahren ein junger Architekt den Plan hatte, das Objekt zu retten, zeigen die letzten Fotos nur noch das von üppigem Grün umgebene Gerippe des Hauses. Allgemein betont Adam Stiech, dass er und seine Kollegen das Phänomen der tschechischen Chata für die Ausstellung in den internationalen Kontext eingebettet hätten.
Když se podíváme na vývoj avantgardy 20. 30. let v architektuře,
im Laufe der Entwicklung der avantgardistischen Architektur in den 1920er und 30er Jahren erschienen an den Seiten italienische, französische oder auch tschechoslowakische Zeitschriften unterschiedliche Entwürfe für minimalistische Objekte. Diese hatten häufig nur einen Raum, eine kleine Veranda und ein leicht geneigtes Pultdach, das übersteht und vor allem die Veranda schützt. Das ist auch der Typ von Häuschen, den es in ganz Europa gibt. Und zwar egal, ob das ein Strandhäuschen in Katalonien ist, ein Chalet in den italienischen Alpen oder auch eine kleine Chata an der Sázava in Tschechien.
Anebo třeba v podobě malé chaty na Sázavě.
Beispiele aus den Alpen sind zum Beispiel die Panorama-Blockhütten im Dorf Borca di Cadore nahe Cortina d'Ampezzo oder etwa das sogenannte Zelthaus des Zürcher Architekten Justus Dahinten. Es steht auf der Rigi in der Zentralschweiz. Allerdings sieht der Kurator unter dem soziologischen oder gesellschaftlichen Aspekt durchaus die Unterschiede in Europa.
ta česká chata, pokud o tom takhle mluvíme, tak je to spíše spojeno už s tím...
Die Chata ist mit dem spezifisch tschechischen Wesen des Wochenendhäuschen Daseins verbunden. Ihre Besitzer fahren zu ihrem Häuschen, machen den Garten, bessern immer irgendetwas aus. Das ist der Lebensstil. In ein Sommerhaus in Italien hingegen, ob in den Alpen oder am Mittelmeer, fährt man, um einfach Ruhe zu haben und vielleicht etwas zu lesen.
Dieses Phänomen des Heimwerkertums im Wochenendhäuschen sei erst in den 1960er Jahren in der Tschechoslowakei entstanden und habe in den beiden folgenden Jahrzehnten seinen ersten Höhepunkt gehabt, so Adam Stech. Anders stehe es hingegen um den architektonischen Aspekt.
Řekl bych, tam doznívá takový ten krásný závan svobody těch.
In den 1970er und 80er Jahren klang der schöne Hauch der Freiheit zu Ende der 1960er Jahre eigentlich nur noch aus. Das brachte eher jene Häuschen im Grünen hervor, die Architekten für sich selbst entwarfen. Die architektonisch interessanten Bauten kommen hingegen vornehmlich aus der Zwischenkriegszeit und dann noch einmal in kleinerem Umfang aus den 1960er Jahren. Obwohl auch da einige interessante Entwürfe entstanden, so zum Beispiel vom Architekten Jaroslav Vaculík, der bei Le Corbusier in Paris gearbeitet hatte. Er war von seinem Praktikum in Paris zurückgekommen und wurde in der Tschechoslowakei nach einem Schauprozess ins Gefängnis gesteckt, nur weil er im westlichen Ausland gewesen war. Als er wieder freikam, entwarf er eine ganze Reihe an typischen Häuschen, die er in Syrien herstellen lassen wollte. Sollten wir aus dem Baukasten sein.
Dostání, řekněme, v nějaké jakoby stavebnici.
Dazu sei es aber leider nie gekommen, sagt der Kurator. Und so gibt es nur einige wenige Wochenendhäuser, die von Vaculík entworfen wurden. Sie stehen vor allem am Moldau-Stausee Slapy südlich von Prag. Gebaut wurden sie in den Jahren 1958 bis 1964. Aus der Zwischenkriegszeit gehören die Architektenbrüder Čestmír und Lubomír Šlapeta zur Spitze des Trends. Vor allem entwarfen sie Villen, aber sie projektierten auch Wochenendhäuser in den Beskiden. Viele ihrer Pläne seien nicht umgesetzt worden, doch einige Bauten entstanden eben doch, sagt der Kurator.
Jsou to takové dřevěné boxy, bych řekl, takové opravdu krabičky dřevěné.
Das sind solche Kisten aus Holz, wie man sie bezeichnen könnte. Sie haben häufig eben ein Pultdach. Die von ihnen entworfenen Wochenendhäuschen verbinden modernistische Elemente mit traditionellen Walachischen. Die meisten dieser Bauten stehen in Ostravice, einer beliebten Wochenendfrische vor allem der Bewohner von Ostrau.
Často Ostravanů.
Gerade die Anpassung der Architektur an die jeweilige Landschaft ist laut Stech ein weiteres Kennzeichen von Häuschen im Grün. Als Rarität bezeichnet er wiederum die Entwürfe von František Kavalír, einem Schüler von Jan Kotěra.
V roce 1932 vystavil svůj prototyp chaty.
1932 stellte er seinen Prototyp einer Chata in der Werkbundsiedlung Baba in Prag aus. Dies war eine Musterhaussiedlung im funktionalistischen Stil. Und dort wurden auch zwei Wochenendhäuschen gebaut. Später setzte František Kavalír ein entsprechendes Projekt für seine Verwandten um. Und zwar 1935 in Zlenice am Fluss Sázava, einem schönen Ausflugsziel. Dort stehen auch noch einige weitere interessante Bauten aus demselben Jahrzehnt.
Je tam několik zajímavých objektů z 30. let.
Sein Objekt entwarf Kavalír als erstes Selbstmontagewochenendhaus in der Tschechoslowakei. Ebenfalls ein Schüler von Kotěra war der wohl bekannteste Architekt aus Brünn, Bohuslav Fuchs.
Ten postavil několik chat, hlavně třeba u nedaleko Brna.
Er baute mehrere Wochenendhäuser, nahe Brünn etwa ein sehr besonderes mit rundem Grundriss. Zu nennen ist ebenso Mojmir Kyselka, der vor allem am Stausee von Brünn einige Häuschen im Grünen errichtete. Zugleich entwarf er Luxushäuschen. Zu denen gehört das Jagdhaus für Václav Dvořák, das auch slawische Festung heißt. Es stammt aus dem Jahr 1930, kurz vor Ausbruch des Zweiten Weltkriegs. Václav Dvořák war ein bedeutender Brünner Bauunternehmer. Ohne Zögern würde ich ihn als einen der reichsten Menschen der damaligen Tschechoslowakei bezeichnen. Und er hat sich einen Wochenendhaussitz bauen lassen, der bis heute steht. Es handelt sich um wunderbare Architektur, die unter anderem vom US-Amerikaner Frank Lloyd Wright und seiner organischen Architektur inspiriert ist.
Třeba americkým architektem Frankem Lloydem Wrightem a jeho organickou architekturou.
Auch aus der Nachkriegszeit gebe es einige bemerkenswerte Beispiele, ergänzt der Kurator. Er nennt etwa die Chata für Ilias Sedlak, die der Architekt Karel Dudich 1958 in Jiloviště südlich von Prag entworfen hat. Die Forschung zur Architektur der Häuschen im Grünen steht laut Adam Stech erst am Anfang. Und in den meisten Fällen gäbe es nur die Möglichkeit, die Objekte vor Ort aufzusuchen, um sich von ihrer architektonischen Bedeutung zu überzeugen, so empfiehlt der Kurator.
Den Kultursalon hat für Sie Tilly Hansen vorbereitet. Die Ausstellung Chata, Phänomen westliche Architektur, ist auf Tschechisch und Englisch. Zu sehen ist noch bis zum 13. September im Kunstgewerbemuseum in Prag. Die Öffnungszeiten sind Dienstag von 10 bis 20 Uhr sowie Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 18 Uhr. Und damit sind wir fast am Ende der heutigen Sendung angelangt. Besuchen Sie uns auch auf Facebook. Für Aufmerksamkeit bedankt sich Martina Schneibergová. Sie hören Radio Prag International, die Sendungen des Tschechischen Rundfunks für das Ausland.